persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, herzlich willkommen persönlich aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Meine Gäste sind die Madeleine Hirsiger. Man dürfte sie als TV-Urgestein bezeichnen, das ist nicht böse gemeint. Seit den 70er Jahren hat man sie am Bildschirm gesehen, sei das als Filmfachfrau oder früher als Tagesschau-Moderatorin oder Korrespondentin im Bundeshaus. Seit diesem Monat ist sie pensioniert. Zurücklehnen und ausruhen kann sich mein zweiter Gast ganz generell nicht in seinem Job. Der Hans Melliger macht im Leben nämlich das, was andere im Fernsehen schauen. Als Jugendanwalt und Richter rückt er auf den Plan, wenn Delikte passieren, wo Jugendliche drinnen verstrickt sind. Madeleine Hirsiger, in den letzten Jahren vor ihrer Pension, jetzt war eine von ihren Aufgaben gewesen, bei der Produktion von neuen Schweizer Filmen mitzuhelfen. Wenn Sie den Hans Melliger so anschauen, hat er auch einen typischen Filmrichter oder Filmfahnder abgegeben?
Ja, auf jeden Fall. Also, er hat schon sehr elegante Denkfalten zwischen den Augen. Er hat so blaue Fuchsäugli, also schlau. Durchaus. Also ich sehe ihn sofort als Tatortkommissär, der jeden Fall lösen würde.
Also, der Hans Melliger spielt hobbymässig Theater. Sie schreiben auch Theaterstück. Ist denn ein Tatortkommissar verloren gegangen?
Ja, vielleicht schon. Also das ist vielleicht schon ein bisschen mein zweites Standbein, wo ich das gehört habe, probieren auszubauen. Ich werde mich bewerben bei einer von den ersten Geschichten, die der Maloney, wenn er abtritt, freilässt.
Müssen Sie bei ihr gute Falle machen? Sie könnten Haufen Leute.
Ah ja, genau. Machen wir das
ich
nachher noch.
Ich kann leider da nichts mehr beeinflussen, aber ich kann vielleicht etwas weiterleiten.
Das ist sehr schön, ja.
Hans Melliger, geht es in Ihrem Arbeitsalltag tatsächlich zu und her, auch wie in einem Krimi, oder stelle ich mir das zu glamourös vor?
Nein, also es ist schon. Also der Anlass, dass ich mit Leuten zu tun habe, ist immer eine Straftat. Und das ist meistens auch ein Unglück für den Täter, nicht nur für das Opfer. Und Jugendliche und ihre Bezugspersonen, Eltern, das ist nicht so ein einfacher Gang auf Aarau zu uns, aufs Gericht. Weil da wird wirklich dann halt ein bisschen der Eingeweid umgeknoddert und es werden Strafen und Massnahmen ausgefällt. Und das weiss man, bevor man kommt. Und darum ist es nicht so ein, wie soll ich sagen, gesellschaftlicher Anlass, sondern es ist meistens verbunden mit ein bisschen internen Familienstress.
Wir reden genauer über das, was Sie genau machen in Ihrem Job. Wenn Sie so ganz allgemein zurückschauen auf Ihre Karriere, hat es Szenen gegeben, wo man jetzt sagen könnte, das ist filmreif, oder wenn ich es erzähle, das glaubt man kennen. Gibt es auch so Sachen?
Ja, gerade eben jetzt natürlich filmreif ist immer schwierig, gerade so etwas rauszuzücken. Aber ich habe mal einen Fall gehabt, ganz am Anfang als junger Jugendanwalt, habe ich so einen richtigen hartgesottenen Kiffer oder einen Ideologen Cannabis vor mir gehabt. Und der hat mir während der Verhandlung plötzlich die Frage gestellt, ja, aber Sie, Herr Melliger, was machen Sie denn den ganzen Tag, wenn das ganze Cannabis legalisiert wird? Und ich praktisch, ja, straffrei ausgehen. Und da habe ich auch lange ein bisschen überlegt. Und da ist mir so eine Filmszene in den Sinn gekommen von der Prohibition, wo der Mafia-Boss auch der Polizist fragt, was machen Sie denn, wenn die Prohibition, also das Alkoholverbot, aufgehoben wird? Da hat der gesagt, ja, dann gehen wir zusammen eins trinken und ich zahle den Drink. Und da habe ich gedacht, das mache ich auch und habe zu dem gesagt, wenn das legalisiert wird, dann gehen wir zusammen eins kiffen und ich zahle es. Da haben sie ein bisschen geschmunzelt und 5-6 Jahre später steht er wieder vor der Tür mit Kinderwagen und mit einer Frau und hat gesagt, Herr Melliger, ich habe es noch nie vergessen und ich konnte zum Glück sagen, aber es ist noch nie erlaubt.
Ja, haben Sie schon mal, Herr Melliger?
Ich will vielleicht. Ich kann noch nie und würde auch nicht mehr. Also.
Frau Hirsiger, Sie sind ein Kind von der 68er. Ich nehme an, Sie können sich aus mit all diesen Substanzen.
Ja, also, ich habe das auch mal gemacht, aber es ist mir absolut nicht wohlbekommen, auch in diesen Jahren, wo das wirklich so mehr oder weniger jedes Mal probiert, aber das ist jetzt gar nicht für mich. Mir ist nur noch trümmelig geworden und schlecht und denkt, nein, merci.
Er vorhin hat gesagt, sie bringen, sie helfen, dass das neue Stoff auf die Leinwand kommen, ins Fernsehen kommen. Ich habe die Standesbeamtin schauen, letzte, und habe dann tatsächlich im Abspann gesehen, am Schluss Madeleine Hirsiger. Was haben Sie dort genau gemacht?
Also ist es so, dass die Schweizer Fernsehen 6 Fernsehfilme macht im Jahr. Das geht so, dass eigentlich Produzenten bei uns Geschichten eingeben, die Autoren für sie mal haben angedenkt. Da kommen natürlich sehr viel mehr Geschichten rein als jetzt die 6. Und wir in der Redaktion wählen die Geschichten aus. Und eine Geschichte war eben die Standesbeamtin. Also ein reiner Fernsehfilm. Übrigens, die Herbstzeit losen auch. Das ist
dort also, sind Sie auch, haben Sie ja, auch mitgezeichnet.
Ja, ich habe gerade Glück gehabt. So einen Erfolg. Wir sind, ja, treffen nicht immer in die Schwarze, aber doch sehr oft. Und das freut uns natürlich auch. Und das zeigt auch, dass wir eigentlich mit dem, also wir tun nachher die Geschichten helfen entwickeln, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Dramaturgen sind. Immer zusammen mit dem Autor und mit den freien Produzenten, weil im Gegensatz zu Deutschland tut die Schweizer Fernsehen nicht Filme selber produzieren, sondern wir lösen produzieren. Und das hat man so eingerichtet vom Fernsehen aus, und das gilt für die ganze Schweiz, dass man Produzenten, also die freie Filmwirtschaft stärken will, dass man die Filmindustrie stärken will und nicht alles selber macht.
Also das sind nicht die Fernsehleute, die die Filme machen?
Nein, wir tun das begleiten ganz eng, aber das ist nachher ein Produzent. In diesem Fall war das die Langfilm. Und der Michael Lewinsky, den ihr vielleicht kennt, das ist der Sohn des grossen Charles Lewinsky, der sehr ein begabter Autor ist und auch Regie jetzt führt und bei dieser Standesbeamtin auch beides hat gemacht, was eher selten ist. Das hat man nicht so gern. Also ein Autor ist ein Autor und ein Regisseur ist ein Regisseur. Und das sind einfach zwei verschiedene Berufe. Und wenn einer, und manchmal tun sie noch selber produzieren, und der ist keine Kontrolle mehr. Also der macht
viel Macht.
Es macht einfach einen alles selber, und Film machen ist extrem ein Handwerk oder ein Prozess, wo es immer wieder Leute braucht, die schauen und sagen, das ist jetzt nicht so gut, da sind wir jetzt, glaube ich, auf dem Holzweg. Und dann kommt es ab und zu so, dass ein Film rauskommt, wie die Standesbeamtin oder eben die Herbstzeitlose, dass der Produzent kommt und sagt, wir haben einen Verleiher, wir müssen ja einen Kinoverleiher haben, der den Film ins Kino bringen. Das ist auch immer mit grossem Aufwand verbunden. Und in beiden Fällen ist das Buena Vista, jetzt Walt Disney Switzerland, wo das hat an die Hand genommen und herbstzeitlos mit grossem Erfolg, irgendwie 600'000 Leute haben den Film im Kino gesehen, und nachher haben sie noch 1,3 Millionen im Fernsehen gesehen, ob schon so viel im Kino gesehen. Und jetzt ist die Standesbeamtin, die sehr gut läuft, also da sind wir nicht bei diesen Zahlen, aber das zeigt doch, dass gute Geschichten, die für das Fernsehen angedenkt sind, die Filme kommen natürlich nachher im Fernsehen, unter Umständen eben einen Kinogang können machen.
Wer entscheidet das? Wie weiss man, das ist jetzt ein Film, der ist gut fürs Kino?
Ja, wenn man das immer so wüsste, gäbe es eben nur gute Filme. Es ist eben noch schwierig, und ich weiss noch, als wir bei der Herbstzeitlose mein Chef, der Adrian Marthaler, und ich haben gesagt, jetzt wollen wir das mal auf einem grossen Bildschirm sehen, sind wir in einem Kino, haben den Film angeschaut, und denkt, ja, also wagen wir das mal, schauen mal, wie das wird. Und kein Mensch hat damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird sein. Und es ist so ein bisschen, also bei der Herbstzeitlose ist es sicher mal Geschichte, und dann natürlich einfach die wunderbare Besetzung, das Milieu, was drinnen spielt. Und jetzt bei der Standesbeamtin einfach eine gescheite Komödie für ein junges Publikum, wo man da gefunden, wir probieren das mal, es darf einfach nicht negativ nachher sein für eine Fernsehausstrahlung. Wenn natürlich die Leute ins Kino gehen und sagen, Mensch, Meier, der Seich, den wir jetzt da haben gesehen.
Also es ist schon ein bisschen Konkurrenz gleich.
Es darf uns einfach nicht schaden, wenn nachher ein Film derart schlecht in der Öffentlichkeit dasteht und dann nachher noch im Fernsehen kommt, dann schaut er vielleicht niemand mehr. Und das ist dann blöd.
Wie viel redet ihr dann mit und sagt, irgendwie, nein, der Titel passt uns nicht oder die Schauspieler müssen ausgewechselt werden etc. Wie viel bestimmen ihr da mit, die das Geld geben?
Wir bestimmen viel mit. Das ist auch immer so eine schwierige Sache, weil auf der einen Seite hat man eben die freien Produzenten, die sagen, wir wissen schon, wie man das macht, das machen wir schon lange. Auf der anderen Seite sind wir, die ein ganz bestimmtes Produkt müssen produzieren und herstellen, das am Sonntag am Abend 5:00 das Publikum packt. Und da ist eben der Tatort eine riesige Konkurrenz. Da kommt 10 Minuten später. Wir haben genau 10 Minuten Zeit, das Publikum bei uns zu behalten. Aber da gibt es die absolut eingefleischten Tatörtler. Und da kann man bringen, was man will, die schauen, Tatort.
Dann müsst ihr schauen, dass ihr den Stefan Gubser in euch im Film habt.
Genau, den haben wir ja manchmal. Aber manchmal ist er dann auch bei den anderen.
Aber jetzt ist ja gerade die Standesbeamtin, dort hat es keine Stars in dem Sinn drin. Der Beat Schlatter hat man gekönnt und sonst sind ja das alles Leute, die man nicht gekönnt hat. Hätten die besonders gut euch können überzeugen?
Ja, es ist eben dann manchmal noch schwierig, wenn eine Geschichte nachkommt. Also wir haben jetzt auch nicht das wahnsinniges Reservoir, für dem jetzt mal zu sagen, von tolle grossen Schauspieler oder auch junge, begabte Schauspieler. Hans Melliger, ja. Ja, 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 wir müssen, man muss es melden,
Aber ich schaue immer den Tatort leider.
Eben. Er gehört zu denen. Und das ist manchmal noch schwierig, dann wirklich die richtigen Leute zu finden. Und da haben wir jetzt bei der Standesbeamtin einfach das wahnsinnige Glück gehabt von dieser Marie Leuenberger, die ein riesen Talent ist, wo übrigens eine erfolgreiche Theaterschauspielerin ist in Deutschland. Und wir arbeiten ja mit Castingbüro zusammen. Castingbüro, das sind Leute, die schauen, wo kann man jemanden entdecken und das nachher melden. Also Kartei haben mit Tausenden von Leuten, aber dann genau die richtige Person zu finden für diese Rolle, das ist eine hohe Kunst. Und ich würde sagen, bei der Standesbeamtin nehmen wir jetzt einfach Glück gehabt und die Marie Leuenberger, die bringt es jetzt einfach gerade. Und dann hat es natürlich in den Nebenrollen hat so Leute, die man kennt, eben der Schlatter, der Erwin Leisinger, Dominik Jan, also es hat da schon noch ein paar, wo Namen haben.
Aber eben, der Hans Melliger schaut da dort.
Ja.
Ich habe gerade letztens mit jemandem geschwätzt, der Polizist war früher, und der hat gesagt, seine Frau habe ihm verboten, alle Serien mit Polizisten zu schauen, wer Kommentare zu füllen, weil es nicht ist wie echt.
Ah, nein, also da habe ich habe sehr gut das Gefühl, die sind gut abgebildet, die Realität. Was mir aber am besten gefällt an diesen Tatort, sind die Nebengeschichten. Also wenn jetzt zum Beispiel der Polizist hat ein Problem, wenn er seine Tochter einschult oder wenn er ein Hömmli in die chemische Reinigung bringt oder wenn er entsprechend zu essen muss bestellen, das gefällt mir immer, wie das auf die Nebengeschichten, wie die um den Mordfall herum dröselt werden. Das ist eigentlich ein bisschen atypisch vom Schauen.
Also im Prinzip, wenn der Polizist menschlich wird, oder?
Ja, genau. Das ist, vielleicht ist dort der Hintergrund. Danke für die Rettung.
Das macht es ja auch spannend. Das ist wirklich eigentlich die Nebengeschichte. Also wenn man nur von A nach Z geht, genau, und so eine Geschichte geradlinig erzählt, dann ist es meistens so vorhersehbar. Aber wenn es eben die Nebengeschichte, die dann so ein bisschen die Ästchen sind, mhm, von diesem Baumstamm und noch ein bisschen Blättchen dran, dann macht es wirklich spannend. Und eben die Kommissare werden dann unheimlich spannend, mhm, und eben menschlich.
Holt man dort sich auch ab und zu Tipps im wirklichen Leben? Oder andere Frage ist, bin ich schon mal jemand gekommen und hat gesagt, Herr Melliger, wie macht ihr das im wirklichen Leben? Wir möchten gerne einen Film drehen.
Nein, aber ich habe mal eine Zusammenkunft gehabt mit dem Hans-Jörg Schneider. Er schreibt ja auch einen Kriminalroman. Und da haben sie gesagt, jetzt wollen sie mal einen Schriftsteller mit einem echten Fahnder zusammenbringen. Und dann sind wir zusammen auch auftreten. Es hat ihm zwar ein bisschen gestunken am Anfang, da, so ein bisschen auf dem Niveau, aber es ist dann...
Ihm hat es gestunken?
Ja, er ist dann aber aufgetaut.
Ja, aber sie spielen ja Theater.
Ja, aber also, ich meine, das ist schon ein anderes Kaliber.
Sie haben
Kaliber.
Die Schau gestohlen.
Danke. Aber es ist dann wirklich lustig geworden, weil ich dann auch ein bisschen die Rolle eingenommen habe von dem Polizist Hunkeler, der übrigens, der isst ja den ganzen Tag.
Das was ist?
Die isst immer. Also das ist immer etwas, was ich nicht begreife, weder in der Krimi noch in den Romanen. Die isst, die Kommissare, die isst den ganzen Tag. Die gehen von einem Restaurant zum anderen und dort haben sie ihre Gespräche und sie isst immer. Es geht immer übers Essen.
Oder sie trinken.
Oder sie trinken. Oder sie dazu.
Grau. Ja, aber mit den Tatorten doch nicht unbedingt. Ja. Beim Munkeler ist das schon, das ist natürlich ein Markenzeichen. Also wir haben jetzt wieder irgendwie den Dritten verfilmt, also auch als Fernsehfilm. Das sind natürlich dankbare Stoffe, dankbare Geschichten. Mhm. Und das ist natürlich dann der Matthias Gnädinger, der den Munkeler spielt. Genau. Und Matthias Gnädinger, der isst halt auch gern. Mhm. Und das ist auch eher sinnig, was die immer essen. Also, echt schweizerisch,
genau.
Gnaggi und Herdöpfelstock und das Glas Rote dazu, noch ja. Schnaps am Schluss, finde ich super.
Also das ist im wirklichen Leben nicht so mit dem Essen. Also der Hans Melliger ist ein schlanker Mann, der hier neben mir zusitzt.
Also wir arbeiten mehr im Büro arbeiten und vielleicht etwa in einem Erziehungsheim gibt es so einen sogenannten Heimkaffee, das ist ganz ein dünner Kaffee. Ja. Das ist etwa das Einzige, was mir noch ein bisschen als
Kost her.
Ja,
sonst... Nicht dazu?
Nein, ja, nein.
Vielleicht müssen wir noch schnell, ich habe von Jugendstaatsanwalt geredet, von Jugendanwalt, von Richter, von Polizist. Vielleicht können Sie das noch schnell genau sagen, Hans Melliger, was sind Sie denn jetzt genau in diesem Kanton Aargau?
Also die Bezeichnung ist Jugendanwalt, aber das ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil im Kanton Aargau ist das wirklich alles in einer Hand konzentriert, die Jugendstrafrechtspflege. Das heisst, ich bin gleichzeitig von der Funktion her habe ich eigentlich vier Funktionen. Ich bin Untersuchungsrichter, der stellt Hausdurchsuchungsbefehl aus, der tut Haft eröffnen. Also all diese Zwangsmittel macht der Untersuchungsrichter. Und wenn ein Jugendlicher von der Polizei reingenommen wird, dann tut der Untersuchungsrichter entscheiden, ob ein Zwangsmittel also angewendet wird. Also
zum Beispiel?
Eben Haft, Hausdurchsuchung, das sind die zwei wichtigsten Zwangsmittel. Dann die zweite Funktion, die ich habe als Jugendanwalt habe, ist Einzelrichter. Also wir haben eine grosse Spruchkompetenz im Kanton Aargau, wo der Jugendanwalt selber Urteile fällen kann, sogar ambulante Massnahmen und auch stationäre Massnahmen vorsorglich anordnen. Also das ist dann schon ziemlich einschneidend. Und das sind etwa von diesen 2.000-3.000 Fälle, die wir behandeln, sind das fast 90% von diesen Fällen, die wir selber beurteilen. Und der dritte Teil, das ist dann der Jugendstaatsanwalt. Dort geht es dann ein bisschen wie im Film. Dort tue ich als Staatsanwalt den Jugendlichen Anklagen vor Jugendgericht. Und der letzte Teil, der vierte, das ist auch ein aufwendiger, da bin ich Vollzugsbeamter. Die Urteile, die mir selber ausfällt und die das Jugendgericht ausfällt, die tun wir selber, die Jugendanwälte mit Sozialarbeitern und Sekretariatsleuten, selber vollziehen. Also wir sagen, wer in welchem Heim, wie lange bleibt, Versetzung, Entlassung und so weiter.
Sie haben zwei Kinder, Sie haben einen 17-jährigen Sohn. Sie verurteilen Jugendliche zwischen 15 und 18. Ist denn das manchmal nicht ein bisschen peinlich, dass der Vater der Oberpolizist ist?
Doch, also das stimmt natürlich. Für ein Kind kann es nichts Dümmeres geben, wenn der Vater bei der Polizei oder als Lehrer ist. Das ist auch noch ein Thema, wenn man den Alltag praktisch sieht und spürt. Aber ich glaube, das ist noch eine gute Sache. Wir wohnen etwa 30 Kilometer vom Arbeitsort weg. Und da lohne ich mir alles ein bisschen sein, bis ich zur Aarau bin und wieder heimkomme. Aber es kann natürlich sein, dass ich Kollegen vom Sohn zum Beispiel muss in ein Verfahren einnehmen. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht.
Und der, was passiert? Wird das diskutiert daheim oder dürfen Sie das gar nicht?
Nein, ich darf eigentlich daheim. Sie wollen jetzt natürlich schon gerne wissen, was da alles läuft ringsum. Aber da sind wir relativ stur und sagen, nein, das gehört nicht daheim. Gehört auch nicht irgendeiner Kasse vor einer Coop, wenn wir jemanden sieht und sagt, du, erzähl doch noch schnell, wie ist das gegangen da mit dem Fall? Dann sagen wir immer, nein, das machen wir alles im Büro. Also das sind wir noch ein bisschen strenger. Ja.
Aber ein kleiner Einblick können Sie uns gleich geben. Was passiert genau, wenn die Jungen zu Ihnen kommen? Wie stelle ich mir das vor?
Also man muss ein bisschen vielleicht zwei Teile mal sagen. Von diesen 100% Jugendlichen, die hier bei uns verzeigt werden, sind einmal 80 tiptoppe Jugendliche. Also wirklich kein Problem. Gute Jungs und Mädels, gut sozialisiert, keine grossen Defizite. Also die haben einfach mal einen Seich gemacht, wie es so sagt. Und
was frisst die Jugend von heute aus im Schnitt?
Ja, aber das sind Übertretungsverfahren in Bezug auf Transportgesetz, Schwarzfahren, Töffli abändern, vielleicht auch kleinere Diebstähle, Kiffen natürlich und so die Währung.
Also immer noch gleich wie vor 20 Jahren?
Ja, genau. Und mit denen muss man ganz ehrlich sagen, da Das ist, da kann man ein bisschen nach dem Gotthelf-Verfahren. Da geht der Regen tiefer in den Boden als der Hagel. Also da braucht es nicht einmal eine grosse Strafe. Da, die können gerade durch das Polizeiverfahren verwutscht werden, müssen auf Aarau runterzukommen. Das ist für die schon Strafe und ein Einschnitt genug. Da gibt es schon sehr viele Korrekturen selbstständig. Aber, und das ist das Problem, man sieht es denen halt nicht an. Oder? Also, das ist wahrscheinlich wie bei den Schauspielern, die man auswählt. Die 20%, dort hat es rund etwa 4-5% von Jugendlichen darunter, denen sagt man sogenannte Intensivtäter. Und die Intensivtäter, die machen 4% von einem Jahrgang, macht etwa 60-70% von den Delikten von diesem Jahrgang. Also eine kleine Anzahl von Jugendlichen sind verantwortlich für eine riesige Anzahl Bergdelikte. Und so einen herauszufinden und herauszuschellen und mit dem ein Programm machen, Strafen, Massnahmen, wo dann nachher die Rückfallgefahr dämpft oder sogar behebt, das ist ein Segen. Und für das machen wir eigentlich das Jugendstrafrecht.
Wie ist das jetzt mit vielen Jahren Erfahrung? Kommt ihr eine Nase über dafür, wenn euch jetzt jemand zum Beispiel anschwindelt oder wenn jetzt eben einer wirklich ein Intensivtäter ist oder wenn irgendwo etwas lausch ist? Spürt man das mit der Zeit?
Man kommt schon gewisse Erfahrungswerte über. Und zwar vielleicht nicht einmal im so ein diagnostikmäßig vielleicht nicht, aber man kann vielleicht sagen, das ist etwas nicht koscher. Das ist völlig komisch.
Aber was merkt man das? Aber ja, auf was also, schauen Sie, wenn jetzt jemand zu euch kommt?
Also wir haben es ein bisschen so aufgeteilt, wir machen die Verhandlungen meistens mit der Sozialarbeiterin zusammen und ich bin der, der redet und so ein bisschen anwärmt die Jugendlichen und sie schaut sehr genau darauf, wie die miteinander umgehen, die Eltern, Jugendliche, aber auch Interaktionen zwischen dem Jugendlichen und mir. Und sie kann dann dort so ein bisschen wie nachbohren und sehen, oh, das ist auch etwas Komisches. Und wir suchen natürlich so ein bisschen im ersten Teil die Ressourcen, was ein Jugendlicher gut kann. Und erst mit der Zeit, im Rahmen dieser Verhandlung, gehen wir schauen, was hat es denn eigentlich zu verbessern, damit es nachher keine Rückfälle mehr gibt.
Aber was sind es denn für Sachen, ob jemand in die Augen schaut oder ob jemand irgendwie mit den Füßen wackelt?
Also, nur schon darum, also wie die Leute reinkommen, absetzen und wie die Eltern, der Jugendliche und die Jugendlichen die Eltern behandeln, das sagt so sehr viel aus.
Und Sie ein Beispiel bringen?
Ja, also wenn jemand reinkommt, sehr Widerstand schon in den Augen und tut die Eltern abfuhren, sie hocken nicht am richtigen Ort, sie sollen mal ruhig sein, sie wissen überhaupt nicht, warum sie hier runter müssen. Und also sehr also auf einen, so ein bisschen Widerstand und Angriff, dann nachher muss man schon schauen, wo sind da jetzt die Barrikaden und die, ja, sagen wir mal, so ein bisschen die dunklen Punkte. Und das ist aber auch etwas Schönes, herauszufinden, wo kann man dem Jugendlichen ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht, wenn er es nicht einmal will.
Sie wohnen jetzt mitten in der Stadt, Madeleine Hirsig, jetzt mitten in der Stadt Zürich. Und wir sagen von den Jungen immer, es wird heute schneller zugeschlagen, härter zugeschlagen, je nachdem. Ist es ihnen manchmal nicht wohl, wenn sie so in der Stadt sind, allenfalls zur Nacht oder so? Machen Sie sich da Gedanken?
Also bin erstens nachts nicht wahnsinnig häufig unterwegs und ich bin so ein bisschen jemand, wo bin so ein bisschen angstfrei und ich bin noch nie in eine Situation gekommen, die jetzt für mich prekär wäre, aber ich gehe jetzt natürlich auch nicht, wenn ich irgendwo eine Gruppe sehe von Jugendlichen, die vielleicht schon ein bisschen angetrunken sind, habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich müsste dazwischen. Also sicher auch immer so ein bisschen aufpassen, aber mir ist noch nie etwas passiert und ja, ich lasse mich auch nicht so einschüchtern. Ich gehe auch im Wald spazieren, zu Zeiten, wo kein Mensch mehr im Wald ist. Es sind so meine Freiheiten, die ich finde, die lasse ich mir nicht vermeisen. Und ich habe natürlich nicht den Einblick wie dir, Herr Melliger, der fast täglich mit irgendwelchen Situationen konfrontiert wird, die eben unschön sind oder die man könnte Angst machen oder ihm sicher zu denken geben. Ich würde vielleicht anders reagieren, wenn ich näher an dieser an diesem Beruf oder in diesen Situationen inne wäre.
Muss einem das Denken geben? Oder?
Ja, also eben, das Empfinden ist schwierig zu steuern mit Argumenten. Das ist halt in der öffentlichen Diskussion überall das Problem. Sagen, ich muss keine Angst haben und ich habe aber gleich Angst. Also das, man kann gewisse Fakten auf den Tisch legen. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist jetzt nicht eine Wahnsinnsänderung eingetreten. Wir haben verschiedene Anzeigen, manchmal bei den Gewaltdelikten, die hochgehen, die gehen aber auch wieder runter. Und es ist schwankend und es hat sehr viel auch mit den Sensibilisierung mit der Wahrnehmung zu tun. Und plötzlich kommt auch mein Sinn, ja, da ist mit meinem Onkel oder meinem Vater oder mit der Schwester ist das passiert. Und dann kommt das so wie näher. Und dann ist es schwierig, dann auch selber nicht da aufzusteigen und zu sagen, ja, eigentlich ist es ja von der Statistik her nicht so wahrscheinlich, dass ich jetzt auch Angst haben muss. Das ist eben eine sehr subjektive Geschichte. Also ich finde es schön, wenn Sie sagen können, ich habe jetzt keine spezielle Angst.
Sie sprechen ja eigentlich das an mit, es kommt einem näher, ist ja auch dann, wenn man viel liest oder hört davon, ja. In den Medien zum Beispiel. Nimm einen Amoklauf, wo es jetzt ab und zu mal gegeben, passiert da bei euch etwas auf dem Amt? Oder findet man einfach, oh, jetzt ist wieder ein Hype und das geht immer vorbei?
Nein, das nimmt man ernst. Ich meine, das Sicherheitsgefühl ist ein wichtiger Teil von unserem Zusammenleben und das wollen wir natürlich auch fördern. Und entsprechend jetzt gerade, Sie sprechen die Amokläufe an, wenn das natürlich, das tut jede Schule, jede grössere Gemeinschaft, tut das zum Überlegen zwingen, was würden wir machen, was gibt es für Mittel präventiv, was passiert im Ernstfall. Und ich habe jetzt gerade übernächste Woche werden wir zusammensitzen aus ganz verschiedenen Sparten, Polizei, Psychologen, Jugendanwaltschaft und probieren ein Merkblatt rauszudüfteln, wie wir so die Bedrohungslagen können handeln und schaukeln.
Aber dann genau, wenn es passiert, schellen bei Ihnen das Telefon?
Ja. Das ist so. Wir haben einen Pickedienst, der geht 24 Stunden, eben für den Untersuchungsrichterteil. Da sind wir 24 Stunden im Kanton Aargau, sind wir auf Pique, immer abwechslungsweise ein Jugendanwalt, Jugendanwältin. Und dann, wenn so ein Alarm losgeht, dann nachher fragt die Polizei uns an, was machen wir für Zwangsmittel. Also das haben wir schon gehabt. Wir uns im Kanton Aargau müssen eine Schule schützen, aufgrund von einer diffusen Drohung, die ausgesprochen worden ist. Und dann hat man mit der Polizei am Morgen um 4 Uhr hat man gesagt, die und die Personen werden abgeholt, die dort mal in der Schule waren. Die unterliegen einem Verdacht. Und die wollen wir sichern, dort wollen wir schauen, ob es Waffen hat und so weiter. Also das ist dann schon, das ist dann übel. Also das ist dann eine schwierige Sache. Und das waren es alle nicht, die wir reingenommen haben, sondern es war ein ganz anderer gewesen. Ja, also es gibt schon, also das gibt bei uns schon Stress, oder? Weil man kann nicht sagen, ja, wahrscheinlich 99% passiert ja nichts, also machen wir da mal auch nichts. Sondern es wird immer das ganze Programm aufgefahren und das ist bei allen natürlich immer Notfall. Man kann erst nachher sagen, es war keiner gewesen.
Aber so im Schnitt, wenn Sie jetzt müssen sagen, im Großen und Ganzen, eben, man sagt immer, die Jugend von heute, die sind anders, als wie gesagt, wir vor 20 Jahren.
Glaube ich nicht, also das ist... Wir haben alle ihre Ecken und Kanten gehabt und ich glaube auch, wir haben Sachen geleistet, wo wir auch dran gekommen wären, wenn sie es verwünscht hätten. Und darum,
Er schmunzelt. Was haben Sie denn schon ausgefressen?
Ja, das ist eben alles verjährt, das kann man so nicht ausbreiten. Nein, aber es sind natürlich, die haben die gleichen Bedürfnisse, wie wir ja früher auch gehabt haben, miteinander lustig sein, sich für das andere Geschlecht interessieren und. Also das sind die gleichen Freizeitbeschäftigungen, wie wir auch gehabt haben. Ob jetzt Alkohol oder andere Drogen, das ist halt, auch bei uns hat es das schon gegeben.
Frau Hirsiger, haben Sie schon mal müssen?
Reingenommen werden? Oder bin ich schon mal reingenommen worden? Nein, das ist mir jetzt noch nie passiert. Aber das, was Dirk vorhin gesagt hat, so, wenn eine Art Alarm ist und man muss Entscheidungen treffen, was macht man, da würde ich sagen, für jetzt das mit dem Film zu vergleichen, das ist natürlich eine Realität, die so viel komplexer ist, die man in einem Film wenig darstellen kann. Oder? Also, da seht ihr natürlich Sachen rein, die ihre breite Wirkung, der Film ist ja immer so ein bisschen spitz, oder da wäre jetzt vielleicht einer, und dann würde man vielleicht ein bisschen beschreiben, wie der lebt und was der macht und wie er irgendwie Straftat begibt. Aber die Komplexität von einer breiten Wirkung, was der vorhin erzählt, wenn die Leute, die Jugendlichen vor Gericht müssen, also das ist natürlich... geht einem sicher wahnsinnig unter die Haut.
Was mir sehr gut gefällt an diesen Tatort oder auch anderen Krimifilmen, das Umfeld, oder? Das wird schön aufdröselt. Mhm. Wenn man jetzt einfach nur in der Zeitung liest, es hat der und der Raubüberfall gegeben und nachher die Strafe, dann sind alle irgendwie fast erstaunt, dass das so ein, vielleicht ein Milz oder ein Zerzurteil gegeben hat. Aber wenn man dann Geschichte dahinter sieht. Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt auch so die ganzen Schwierigkeiten von einem Straftäter selber so ein bisschen präsentiert bekommt, dann kommt man auch ein bisschen Verständnis über vielleicht für die Arbeit, die wir machen. Mhm. Also wir sagen ja eigentlich, bei diesen harten Straftätern sind eigentlich nur die Probleme haben, die machen Probleme. Und die Problemsituation, die Krisensituation, das wird manchmal sehr schön dargestellt in diesen Filmen.
Aber eben, in der Realität wird es dann, Sie sagen es, viel komplexer, je nachdem, oder je nachdem garantiert. Wie ist denn das, wenn Sie die ganze Geschichte mitbekommen? Gibt es auch Momente, wo Sie sagen, ich habe Mitleid mit dem Täter?
Ja, also Mitleid ist das falsche Wort. Also man hat ein Stück weit Verständnis für die Geschichte, also Verständnis im Sinn nicht einverstanden sein, sondern man kann aus dem Faden oder aus dem Gleis meistens, wo man nicht so ausbrechen kann, man verständlich mitverfolgen, dass dann so eine Straftat kann kommen. Ich meine, viele haben die gleichen Ausgangslagen und es kommt nicht zu einer Straftat. Also das ist Verständnis, ist nicht mit Einverständnis. Ich bin nicht einverstanden mit einer Straftat, nie. Aber ich sehe, dass auf dem Weg, wo sich der Jugendliche manchmal bewegt, dass das eigentlich fast unausweichlich ist, dass dann so eine Straftat passiert.
Und dann hat es auch Konsequenz auf das Urteil nachher. Ja. Und wenn, was passiert denn mit der Seite des Opfers? Verstehen Sie das?
Das ist ein kleiner Knackpunkt, wo man muss ein bisschen bewusst sein. Wir haben das wirklich sehr ein modernes Jugendstrafrecht in der Schweiz. Und da können wir auch ein bisschen stolz sein drauf. Also das Jugendstrafrecht in der Schweiz sagt eben, es ist nicht Tat entscheidend für die Reaktion vom Staat, sondern der Täter. Also der Täter wird behandelt, der Täter wird so entwickelt, er wird so integriert, dass er keine Rückfälle mehr macht. Dann hat der Staat etwas davon und der Täter auch natürlich, indem er nicht mehr straffällig wird. Und unser Strafrecht heisst darum eben Massnahmerecht. Das Jugendstrafrecht ist ein Massnahmerecht, wo man sagt, was kann man in erster Linie für den Täter tun? Natürlich ist das vielleicht manchmal sogar wie ein Affront gegenüber dem Opfer. Aber der Jugendanwalt.
Speziell der, wenn nachher wieder etwas passiert.
Ja, aber da muss man sich weit trennen. Also der Spagat, glaube ich, der bringt den Kehrrichter fertig. Gleichzeitig nach dem Täterstrafrecht im Jugendlichen ein gutes Urteil, das ihn weiterbringt und die Gesellschaft schützt, auszufällen. Und gleichzeitig im Opfer Genugtuung und Vergeltung zu bieten, um zu sagen, dass es auch richtig mit dem gleichen Urteil abgehandelt ist. Und darum muss man trennen. Es gibt Leute, die sich mit dem Opfer oder Stellen, die sich mit dem Opfer befassen müssen, intensiv, da bin ich sehr dafür. Und es gibt Leute, die sich mit dem Täter, unabhängig vom Opfer, ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen befassen. Wir machen zum Beispiel auch sehr viel Täter-Opfer-Ausgleich, wo man die wieder probiert zusammenzuführen, wo das geht, auch emotional zu bereinigen. Mediationen machen wir, wo man unter professioneller Anleitung Täter und Opfer wieder zusammenfügt. Aber bei den massiven Delikten muss man weit trennen.
Ist das im Ausland anders? Also gehen wir da von der Tat aus und nicht vom
ganz,
Täter?
Ganz genau. Das ist der grosse Unterschied, dass in verschiedenen anderen Ländern der Tat, also die Reaktionsstrafe, im Vordergrund steht. Und bei uns der Täter mit der Massnahme.
Aber bei uns ist auch der Ruf dann auch da, dass man wieder mehr straft und weniger beibäfelt, oder?
Ja, das ist so. Es gibt den Vorwurf von der Kuschelpädagogik und die Softies, die da so ein bisschen mit diesen Straftätern sich so ein bisschen wie selber so ein bisschen vergnügen.
Das ist natürlich, Sie sehen das nicht so.
Nein, das ist, also ich glaube, ein gutes Jugendstrafrecht ist der grösste Opferschutz. Nehmen wir jetzt mal an, sagen wir jetzt einen Sexualstraftäter. Wenn man den einfach einsperrt, lang und nicht behandelt, dann kommt er irgendeinmal wieder raus und ist vielleicht immer noch das Gleiche oder sogar ein grösseres Risiko, Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung. Wenn man jetzt aber so einen jungen Jugendlichen, den man noch besser kehren kann, wenn er jetzt 50-Jährige wie mir, also so einen, wenn man so einen kann behandeln, verbessern, dass er, wenn er nachher wieder rauskommt aus einer Massnahme, kann umgehen mit seinen Schwierigkeiten und kann leben, ohne straffällig zu werden, dann gibt es 15 Opfer weniger.
Aber das hat man gerade in dem Fall Lucy, hat man das probiert?
Ja, das ist jetzt ein Spezialfall, wo das wie gesagt, da kann man auch nicht alles entsprechend berechnen. Aber den Weg im Gesamten mit Massnahmen probieren, die Leute zu verbessern, den finde ich den einzig richtigen. Und das ist auch das, was im Schweizer Straf, also im Jugendstrafrecht, wunderbar verankert ist.
Gut, ich werde ein bisschen weg von den vielen Strafen und Jugendlichen und in ihre Jugend gehen, Marlene Hirsiger. Wenn man heute so schaut, wie das funktioniert, wenn sich jemand bewirbt im Fernsehen, oder? Es gibt ja für jedes gibt's eine Castingshow und man muss das öffentlich machen und möglichst ausschlachten. Denen ist das ganz anders gewesen seinerzeit. Wie sind sie zum Fernsehen gekommen?
Ja, das war dann natürlich auch ganz eine andere Zeit. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe eine Handelsschule gemacht, habe bei der SBB geschafft, habe beim Verkehrsbüro Wengen geschafft, habe eine Werbefachausbildung gemacht, bei der Werbeagentur gewesen und Anfangs 70er klassische übrigens Werdegang. Also ich kenne viele, die so haben angefangen und wir haben in einer absoluten Hochkonjunktur gelebt und wenn man drei Gradisätze schreiben konnte, hat man mindestens die Möglichkeit gehabt, in Journalismus einzusteigen. Es hat mich eigentlich immer interessiert und dann habe ich gehört, dass sie bei Tagesschau Leute suchen, das war Anfang 70er Jahre und das Anstellungsgespräch hat in einem Café stattgefunden und ist etwa 10 Minuten gegangen und dann habe ich meinen Volontariatsvertrag gehabt.
10 Minuten?
Ja, ich würde sagen 10 Minuten. Wichtig war dann, in was für eine Partei das man ist. Ich war in Kehren, Gott sei Dank. Weil da ist ja das Fernsehen als extrem linkslastig abgestempelt worden, was es heute ja zum Teil immer noch ist, aber dann ganz massiv und ich konnte einfach Sprachen können. Ich war auch im Ausland, mehrere Monate in verschiedenen Ländern. Und das hat mir den Zugang verschafft, bei diesem Fernsehen anzufangen. Also wirklich, kann man sagen, ich bin in der richtigen Zeit, am richtigen Ort gestanden und nicht einmal viel dazu tun, weil das ist dann, ja, hat man so zu etwas kommen können. Und ich würde sagen, die Jugendlichen heute, für da auch noch schnell das Kürfli zu machen, ich finde die Jugendarbeitslosigkeit, die wir jetzt drauf gehen, ich finde das etwas vom wirklich Schlimmsten, die Zukunftslosigkeit, wo ganz viele Jugendliche oder Arbeitslosigkeit überhaupt, finde ich ein Riesenproblem. Und dann ist wirklich alles, die Welt ist einem vor den Füßen gelegen. Wir müssen nur etwas machen. Es ist zwar nicht wahnsinnig lang gegangen, weil dann ist dann die erste Iran-Irak-Krise in den 70er Jahren. Und dann ist dann auch ein bisschen Ölkrise, dann ist dann auch so ein bisschen runtergefahren worden. Aber ich hatte einen wunderbaren Einstieg gehabt.
Und Sie sind nachher zumindest im Geschehen gewesen. Sie sind die erste Bundeshausredaktorin vom Schweizer Fernsehen. Ja. Ära Kopp, Tschernobyl. Ja. Ja. Was ist für Sie so aus dieser Zeit, in der Zeit, wo Sie in diesen ganzen News-Geschichten drin waren, das bleibende Ereignis gewesen?
Ja, also es ist schon beeindruckend gewesen, einfach die ganze Politik so nach zu erleben, auch noch irgendwie mit einer anderen Ernsthaftigkeit. Also was ja wirklich spannend ist an meinem Beruf, ist, dass ich jetzt in diesen über 30 oder über 35 Jahre, wie sich das Fernsehen verändert hat, innerhalb vom Medium und auch außerhalb vom Medium, wo ich zu Band war und es ist irgend um eine AHV-Revision gegangen. Da habe ich angerufen und gesagt, ich brauche 3,5 Minuten. Das ist so komplex, oder? Heute eine AHV-Revision, würde ich sagen, eine Minute 15. Also irgendwie wie die Hälfte. Also es ist alles sehr viel schneller geworden. Und in meinen Berner Zeiten, das war so Zeit von so Gesamtkonzeption. Jetzt eine Gesamtmedienkonzeption gegeben. Also man hat alles so ganz gross angeschaut. Und ich habe natürlich den Bundesrat Leon Schlumpf erlebt, der Willy Richard erlebt, die Wahl von der Elisabeth Koch, Kopp, excuse, erlebt. Also ich habe...
Wie? Der Fall von einer.
Ja, oder der Fall von einer, ja. Also, einfach spannend. Und jetzt, wenn man es vom Medium anschaut, vom Fernsehen, hat es noch gerade verpasst, wie man mit 16 mm belichtetem Material zum Schwarzfilm gerannt ist, den Film entwickelt hat, zurück ins Bundeshausstudio ist und die Beiträge nachher geschnitten hat. Dann ist die Show noch um 8 Uhr gekommen, also mir ein bisschen mehr Zeit, aber das habe ich nicht mehr erlebt. Aber gerade vor mir war das noch so gesehen. Und einfach am Morgen irgendein Thema, in ein Thema einsteigen, eine Pressekonferenz und am Abend einen Bericht darüber zu machen, das ist heute noch genau gleich. Das ist eigentlich immer eine Herausforderung gewesen, um so möglichst so darzustellen, dass man weiss, um was es geht, dass also die Leute daheim, die das schauen und hören, einigermassen rauskommen. Also das ist wirklich die grosse Herausforderung von dem Beruf, und das ist es heute noch. Also die komplexen Zusammenhänge einfach überzubringen.
Man sagt ja, es sei nicht einfach, im Journalismus alt zu werden. Irgendwann mag man vielleicht nicht mehr würdig alt zu werden. Alt zu werden ist aber nicht würdig. Mag man nicht mehr den Geschichten nachjagen und vielleicht gewisse Sachen wiederholen sich. Also sie sind im 84, nachher haben sie gewechselt zum Film. Ist das ein bewusster Entscheid? Haben sie genug vom News-Business?
Mich interessieren die News immer noch, ich lese immer noch Zeitung und bin immer noch sehr politisch, jetzt nicht engagiert, aber informiere mich, es interessiert mich viel. Ich habe das irgendwie 15 Jahre gemacht und da ist die Gelegenheit gekommen, zu wechseln in den Film über. Und ich habe bei der Tagesschau mich eigentlich immer um einen Film kümmert, was dann nachher weitergegangen ist. Also, als ich schon die Filmsendung hatte, habe ich von Cannes oder von Venedig für Tagesschau-Berichte gemacht. Also, ich bin mit dem Heiner Hug, der jetzt auch die Pension ist, der jetzt lange noch der Chef ist von der Tagesschau, mit dem habe ich irgendwie angefangen. Also, habe immer auch noch Leute kennt, die sind jetzt so langsam weggehen. Und das sind natürlich viele Junge, die ich nicht mehr kenne. Aber das hat sich dann so weiter gezogen. Und die Filme hat mich einfach immer interessiert. Sie haben mich auch immer fasziniert. Ich war auch in diesem Fip-Fop-Club von Nestlé, Peter Gaye, Koller. Das kennen die eben schon gar nicht mehr, weil ihr so jung seid. Das waren so Filmclubs, wo da war man Mitglied. Und da war man am Samstagnachmittag im Kursaal oder im Bierhübel im ersten Stock zu Bern und hat Trickfilm oder Charlie Chaplin Film oder so geschaut. Und das hat mich dann schon unheimlich reingezogen. Mögt ihr euch erinnern?
Ich bin in der Kante Aarau bin ich im Filmclub gewesen, ja. Also im Komitee. Mhm. Aber nicht unbedingt wegen dem Film, weil wir haben den Herr Storz, den Ludwig Storz, das ist der Vater von der Claudia Storz, der ist ein sehr verehrter Lehrer gewesen von uns und der hat uns mitgenommen an den Solothurner Filmtag. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin eigentlich nur wegen der Solothurner Filmtag, also ich dort hat mit in den Filmclub. Aber wir sind dann ganz wichtig auftreten hier im Roten Haus als Delegation von der Kantonsschule Aarau und haben gleichzeitig immer einen Haufen verstöchtet. Aber ich habe dort auch ein geschnuppert an dieser Filmbranche. Und darum habe ich eben gesagt, ja, die Frau Hirsiger, die hat ja totalen Schocki-Job, oder? Die geht den ganzen Tag an die Festivals und dann schaut sie sich die schönen Filme an, tut ein bisschen mit den schönen Leuten reden und dann geht sie wieder heim und stellt die.
Und wird noch zahlt dafür.
Wie hat es funktioniert? Sie haben einen ganzen Haufen von diesen Hollywood-Stars getroffen. Wie ist das selber gegangen?
Ja, das ist ja ein absolut durchorganisiertes Business. Da kommt man also, da ist man also im Gang und hat irgendwie die Möglichkeit, mit John Travolta ein Interview zu machen. Und dann muss man also von diesem Verleiher ist man also da in der Stadt Cannes. Und nachher gibt es eine Reisegar, wo die Journalisten in das Eden Rock in Anti irgendwie, weiss, von den teuersten Hotel herchauffiert. Und nachher muss man sich dort noch mal ausweisen. Und nachher wartet man mal 2 Stunden. Und wenn man dort drankommt, das, in diesen Badhäuschen hat es stattgefunden. In einem Badhäuschen ist der John Travolta gehockt und in einem anderen der und in einem anderen der. Und irgendwo ist das alles zentral überwacht worden. Was fragt die, was sagt der von diesen Verleihern? Also wirklich eine durchorganisierte, generalstabsmässige Angelegenheit.
Also sie haben nicht fragen, was sie wollen?
Wir haben schon fragen, was wir wollen. Und die Interviews jetzt für die Fernsehjournalisten, die waren 4 Minuten. Zwischen 3 und 4 Minuten ist man so abgehockt. Die Uhr ist schon gelaufen. meistens von einem Gespräch entwickeln, das hat man können vergessen, so 2, 3 Fragen stellen und dann time is up und dann ist man wieder gegangen.
Aber wegen Ihnen weiss der John Travolta, was ein Ragusa ist?
Genau. Oder? Also mein Trick war natürlich der mit der Schweizer Schocke. Ich bin immer mit Schweizer Schocke im Gepäck gereist. Also alle, Nicole Kidman, John Travolta, Penelope Cruz, also all die, die ich da habe, dann habe ich allen schon Madonna, habe allen Schocke gebracht. Und die haben meistens die Schocke aufgerissen und ich habe anfangen Schocke essen.
Wenn man die ganze Zeit muss auf die Erde sein.
Ja, also Nicole Kidman dann bei Moulin Rouge, die hat gesagt, oh, that's just what I need, hat die Packung aufgerissen und anfangen Schocke essen. die sind ja dann auch eben so dünn und wenig Energie. Und dann, wenn sie da, sind auch arme, die müssen irgendwie zwei Tage lang von morgen um 10 Uhr bis am Abend um 5 Uhr ein Interview nach dem anderen. Wahrscheinlich immer mehr oder weniger die gleichen Fragen. Die gleichen oberflächlichen Fragen, die man ja gar nicht entwickeln kann. Und dann beim John Travolta, der hat sich ausgelassen über das Ragusa, das schon halb im Verfliessen war, weil es etwas warm war.
Südfrankreich.
Ich bin dann ein bisschen über konsistentere Schocke über den Gewächs, weil ich fand, das ist nicht so gut, wenn es dem noch der Ärmel hinterher läuft und so. Und dann hat sich der ausgelassen und hat über das Ragusa also einfach geschwärmt. Und hinter dran war die Frau und hat mir immer gesagt, time is running, Zeit läuft. Er denkt, wunderbar, wenn die 4 Minuten nur schon gleich rum sind. Und habe ihm dann noch eine Frage gestellt und in meinem Bericht habe ich dann natürlich gezeigt, wie der John Travolta ein Schocke ist und findet, der Schweizer Schocke sei jetzt ausgezeichnet. Das war dann so das Farbtöpfchen von dem Bericht. Und sie eigentlich sehr angenehme Leute. Ja, also ich meine, was kann man in 4 Minuten entwickeln? Das ist einfach, das ist der Knallhärte. Heisst, 4 Minuten sind um. Dann muss man wieder in ein anderes Badhäuschen an die Kassetten abholen. Und das wird dann untereinander wie der das austauscht. Also ja, mit dem Michael Douglas mal Jahre später, oder ja, mit dem ein paar Mal ein Interview gemacht, und dann habe ich gehört in Venedig, wie der Manager ihm sagt, jetzt kommt der Thirsiger vom Schweizer Fernsehen, und mit der hast du schon 3 Mal geredet. Und dann kommt man zu Michael, hello Madeleine. Madeleine, how are you? Und so, wie wollen wir uns kennen. Also mit Sackmesser bin ich natürlich dann umgereist.
Gut, das geht heute nicht mehr, oder? Heute kannst du das nicht mehr Handgepäck.
Doch, also wir haben die gleichen Tricks haben wir auf Lager. Wir sind jetzt gerade in Deutschland, haben wir dürfen eine Jugendstrafvollzugsanstalt anschauen. Jetzt können Sie 3 Mal raten, was wir dort mitgebracht haben. A. Schocke. B. Ein Sackmesser. Und C. Einen sichergestellten Mercedes-Stern, wo wir Jugendlichen haben. Wir haben sehr Freude gehabt.
Ja. Nein, mit Schocke und Sackmesser kommt man also immer noch gut durch die Welt als Schweizer, das muss ich also sagen. Sogar bei Hollywood-Stars.
Hat es bei denen dann jemanden gegeben, also 4 Minuten ist nicht eine lange Zeit zu sagen, man kann nicht viel entwickeln, aber hat es bei denen Leute gegeben, die sie beeindruckt haben, die sie finden, wenn ich mit jemandem könnte, in die Ferien gehen zum Beispiel. Ja. Wäre es der George Clooney oder wer wäre es? Wer
George Clooney würde ich natürlich auch zu denen. Ich würde sofort mit George Clooney in die Ferien. Ich weiss nicht, ob er mit mir in die Ferien will, aber nein, es gibt natürlich dann
ja, ich weiss nicht, warum nicht.
Es gibt wirklich einfach tolle Leute, die eine Offenheit haben, wo man das Gefühl hat, die haben auch das Verständnis für eine Welt. Also, wo nicht
nur
für einen. Zum Beispiel der George Clooney, zum Beispiel auch der Jim Carrey, wo man vielleicht denkt, das ist so ein oberflächlicher, lustiger
Typ. So ein Kasper.
Der Tom Hanks. Also es gibt ein paar, wobei man schon muss sehen, dass natürlich Schauspieler, die bekommen eine Rolle und die müssen sich irgendwie mit dieser Person, die sie da spielen, auseinandersetzen. Aber sie sind Schauspieler, also die interessanteren Gesprächspartner sind schon immer die Regisseure, die ja viel mehr müssen sich Gedanken machen, wie setze ich das um, wie tue ich die Personen inszenieren. Also das sind eigentlich die interessanteren Leute zum Reden, als jetzt unbedingt die Schauspieler. Aber bei diesen 4 Minuten ist das gehüpft wie gesprungen. Also kommt nicht drauf an.
Wer würde Sie gerne mal treffen, Hans Meliger? Michelle Pfeiffer?
Also ich müsste wahrscheinlich die Schweizer Schocke mal mitnehmen. Das ist das Wichtigste, habe ich jetzt gesehen. Und ja, wahrscheinlich müsste ich mit Ihnen gerade gehen.
Ja. Aber wer würde Sie gerne sehen?
Ja, das muss ich gerade mal anfangen, oben an. Ja, also, wie hat jetzt die
geheißen? Michelle Pfeiffer?
Ja, die würde ich anschauen. Also, kennen Sie die?
Mit denen habe ich nie etwas
gemacht. Nein, nicht so.
Nein. Ich weiss einfach, dass sie ja die Nase operiert hat und die Lippen, also es ist einfach, es wäre alles das Gleiche. Es ist einfach
nicht, das ist nicht mehr alles, ja.
Nein, nicht mehr alles ganz echt.
Also ganz früher habe ich Jacqueline Bisset.
Ja, die nein, die ist natürlich gross. Ja.
Die haben Sie?
Die habe ich auch nie. Nein. Aber Charlotte Rampling, die immer noch wunderbar aussieht.
Ja.
Auch mit irgendwie 65 oder so ist die. Ja. Nein, es gibt tolle Frauen. Tolle Männer.
Vielleicht hätten sie gleich, das haben sie mir nämlich im Vorgespräch haben sie mir das gesagt, ich habe es jetzt gar nicht erwähnt, vielleicht hätten sie gleich müssen Rennfahrer werden, das wäre ja so ein Jugendtraum gewesen, hätten sie die alle können.
Da wäre es genau gewesen, also ganz früher, also ich weiß nicht, da haben alle Jugendlichen, aber ich bin dort speziell ein bisschen anfällig gewesen auf Motoren. Mhm. Also noch vielleicht vor den Frauen noch auf Motoren gestanden und ich habe dort unbedingt Autorennfahrer geben und bin dann Auch mit den Kollegen in diesen Kreisen sind wir immer Auto anschauen. Und ich habe dann auf das aber habe ich auch eine Lastwagenprüfung gemacht und bin Lastwagen fahren. Und dann irgendwann, ja, eben, als ich dann die Frau kennengelernt habe, war das nicht mehr so wichtig gewesen mit diesen Autos.
Und dann ist er beim Jus gelandet. Eine letzte Frage noch an Sie, Frau Hirsiger. Jetzt sind Sie pensioniert. Der Film, das war Ihr grosses Ding, in Anführungszeichen. Ich weiss, dass Sie viele andere Sachen machen. Sie sind auf einen Alkohol Käse produzieren etc. Was haben Sie jetzt für Pläne?
Ja, immer die Frage nach diesen Plänen. Vielleicht hat man einfach gar nicht wirklich Pläne. Also, ich bin jetzt einfach mal, ich habe recht viel gearbeitet. Pläne sind sicher reisen, Familie pflegen, Freunde pflegen, ein bisschen wandern, ein bisschen mehr kochen, ein bisschen das Leben geniessen.
All das machen wir jetzt, oder?
Ja.
Es ist ein wunderschöner Sonntag.
Genau.
Danke vielmals, dass Sie es persönlich
gekommen sind. Danke vielmals.
Persönlich ist heute aus dem Foyer vom Stadttheater Bern Co-Gast von der Karin Frey sind Madeleine Hirsiger, Filmfachfrau, und der Hans Melliger, Jugendanwalt gewesen. Technik Roland Meier und Michaela Wiesbeck. Wir wiederholen die Sendung nochmal. Heute oben nach den Zähnen Auto auf deres Eins. Das nächste Persönlich, das kommt dann live aus dem Metropol Zürich. Gastgeber ist der Daniel Hitzig. Seine Gäste sind Antoinette Hunziker, Ebneter Vermögensverwalterin, und der Thomas Schenk, Autor. Das Persönlich können Sie während der nächsten 4 Wochen auch immer im Internet hören unter drs1.ch. Und Sie können auch eine CD vom Persönlich bestellen. Immer in der Woche nach der Sendung während der Bürozeiten. Das heisst also ab morgen unter der Nummer 0848 840 800. 0848 840 800. Eine CD kostet 32 Franken.